Deutschlandfunk, Medias Res.
Nachdem die Regierung in Kasachstan die Preiskontrollen für Gas aufgehoben hatte und sich infolgedessen der Preis für einen der wichtigsten Autotreibstoffe des Landes verdoppelt hat, toben in Kasachstan derzeit die schwersten Straßenproteste seit der Unabhängigkeit des Landes vor 3 Jahrzehnten. Demonstrierende legten laut Medienberichten in der Residenz des Präsidenten Feuer. Später habe man versucht, das Regierungsgebäude zu stürmen. Dutzende Demonstrierende und mehrere Sicherheitskräfte kamen laut Behördenangaben mittlerweile ums Leben. Und auch die Regierung ist mittlerweile zurückgetreten. Wie sich die Lage weiterentwickelt, davon bleibt jetzt aber vieles aktuell im Dunkeln, denn mittlerweile wurde das Internet im Land großflächig abgestellt. Wie verlässlich können wir derzeit noch beurteilen, was gerade in Kasachstan passiert und auf welcher Grundlage? Das konnte ich vor der Sendung Edda Schlager fragen. Sie ist Journalistin und Zentralasien-Expertin, lebt seit langem in Kasachstan und ist gerade in Berlin.
Das ist eine gute Frage. Es geistert jetzt sehr, sehr vieles durchs Internet. Also auf Twitter sind die kasachischen Medienmenschen und Aktivisten unterwegs. Und es ist einfach so, dass die Internetblockade nicht komplett ist. Also es gibt immer wieder mal Zeiten, wo das Internet entsperrt wird. Also gestern Abend zum Beispiel gab es ein Fenster, wo ich ganz schnell mit Freunden und Bekannten Kontakt aufnehmen konnte und wir uns so auf den aktuellen Stand gebracht haben. Viele Menschen in Kasachstan nutzen natürlich auch VPN seit langer Zeit. Das gehört dort einfach zur Grundausstattung mit dazu, weil es immer wieder zu Internetblockaden kommt. Also das heißt, es kommen schon Informationen nach draußen, auch viel Film- und Bildmaterial, wo man aber natürlich hinterfragen muss, ist das tatsächlich aus Kasachstan? Wo ist das in Kasachstan? In welchem Kontext ist das entstanden? Und wann ist das Ganze passiert? Also wenn es jetzt gerade getwittert wird, kann es sein, dass es vor 2 Tagen schon war. Und das ist natürlich eine große Ungewissheit. Im Prinzip kann man sich am besten nur wirklich auf Augenzeugenberichte und auf persönliche Kontakte verlassen. Und ich habe es glücklicherweise heute auch geschafft, mit Freunden zu telefonieren. Das funktioniert also. Obwohl die auch sagen, selbst innerhalb der Stadt, also wir sprechen über Almaty, wo wirklich der Schwerpunkt dieser schweren Krawalle und Ausschreitungen ist, innerhalb der Stadt ist es also teilweise die Telefonverbindungen sind blockiert, aber so ein bisschen Kontakt hat man schon.
Twitter ist also ein wichtiges Medium unter Journalistinnen und Journalisten in Kasachstan?
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn Twitter wurde unter all den sozialen Medien lange ignoriert, in Zentralasien, in Kasachstan auch, aber das hat sich geändert und da passiert jetzt eigentlich das meiste. Ja, auf Instagram auch, also dort werden natürlich viele Fotos und Videos hochgeladen, aber auf Twitter finden die Diskussionen statt. Da sind dann auch Wissenschaftler mit dabei, auch andere Zentralasien-Experten, die selber nicht jetzt in Kasachstan leben, aber dort ist es gerade wirklich unheimlich spannend zu sehen, wie das bewertet wird, was gerade passiert. Und für mich ist das momentan die Quelle Nummer 1. Natürlich, wie gesagt, immer mit der entsprechenden Sorgfalt, stimmt das tatsächlich. Aber ich habe eben auch noch die persönlichen Kontakte, dass ich auch noch mal hinterfragen kann. Aber in der Tat ist das so, ja.
Wie einfach ist es denn gerade noch, Kontakt zu Ihren Freunden und Bekannten vor Ort herzustellen?
Also es gibt eine Möglichkeit aus Skype heraus, beispielsweise auf Mobiltelefone zu telefonieren oder anzurufen, das funktioniert. Aber wenn das Internet blockiert ist, sind wir natürlich irgendwie wie ohne Arme und ohne Beine. Das merkt man dann. Diese Informationssperre, so würde ich jetzt schon fast mal sagen, ist halt, es ist wirklich schwierig. Es gibt natürlich, muss man aber auch dazu sagen, auch staatliche Medien, das staatliche kasachische Fernsehen, das gestern auch rund um die Uhr gesendet hat. Das muss man natürlich dann auch zwischen den Zeilen lesen, was wird dort verbreitet und in welcher Art und Weise werden dort die Geschehnisse dargestellt.
Sie sprechen jetzt schon die Informationen an, die Menschen im Land gerade noch bekommen können. Wie sieht es denn da aus? Also staatliche kasachische Fernsehen berichtet, was noch?
Ja, das ist es im Prinzip schon. Die sozialen Medien gehören in Kasachstan zur Grundausstattung und zwar also der Informationsbeschaffung, aber nicht in der Form, wie wir das hier in Deutschland gewöhnt sind, dass beispielsweise große Medienagenturen oder Verlage, also hier in Deutschland, in Europa, dass die große Internetseiten oder Facebook-Seiten beispielsweise beschreiten, sondern dort ist eine ganz wichtige Informationsquelle wirklich professionell geführte und regelmäßig geführte Facebook-Seiten von Aktivisten, von Menschenrechtlern, von Juristen und so weiter, wo die Leute ihre Informationen herbekommen. Ganz kurzes Beispiel, hat jetzt mit diesen Aufständen gar nichts zu tun, aber für mich waren die Meldungen über verstorbene oder schwer erkrankte Verwandte oder Bekannte während der Covid-Pandemie, also oder zu den Hochzeiten in Kasachstan, die waren für mich das Symptom, jetzt ist es gerade wirklich schlimm, jetzt herrscht gerade eine Welle. Die offiziellen Zahlen haben mich da gar nicht so beeinflusst, aber ich habe eben über die sozialen Netzwerke, eben vor allen Dingen Facebook, gesehen, aha, jetzt passiert da viel. Und das ist jetzt ähnlich, wie gesagt, natürlich beschränkt, weil die Leute selber die sozialen Medien kaum nutzen können, aber die Leute, die dort eben so ein bisschen professionell unterwegs sind, gar nicht mal als Journalisten, aber eben auch als politische Aktivisten oder so, die sind mit VPN ausgestattet und die suchen sich ihre Wege, wie sie die Informationen nach draußen bekommen.
Das bedeutet aber auch nach Ihren Beschreibungen, dass das Internet und die sozialen Medien schon auch sonst in Kasachstan eine wichtige Informationsschnittstelle sind?
Ja, absolut. Absolut, weil das auch als relativ unabhängig von staatlicher Einflussnahme betrachtet wird. Und was ein ganz interessanter Punkt ist, Kasachstan hat mit der Erlaubnis, bestimmte Sachen auch zu schreiben im Internet, immer so ein Ventil gelassen für den sozialen Druck oder für den politischen Druck, der sich in der Bevölkerung aufgestaut hat. Also man hat das immer zugelassen, man hat auch immer wieder Schauprozesse veranstaltet. Das sind Leute für einzelne Facebook-Posts mehrere Jahre in Haft gekommen in Kasachstan, das gibt es auch. Also dann hat man immer wieder so ein Exempel statuiert, so geht's nicht. Aber grundsätzlich, und das sehen auch kasachische Politologen so, hat man so einen dosierten Output über die sozialen Medien hat man immer benutzt, um da so ein bisschen Druck abzulassen bei der Unzufriedenheit der Bevölkerung.
Sie leben ja schon lange in Kasachstan. Wie ist das Land denn insgesamt medial aufgestellt? Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären, wie dort das Mediensystem funktioniert in Abgrenzung zu Deutschland beispielsweise.
Also es gibt die staatlichen Fernsehkanäle, dort werden Informationen gesendet, die staatlich zugelassen sind und erwünscht sind. Das ist auch ein wichtiger Kommunikationskanal für die Regierung. Darüber gibt man also Regierungserklärungen und Entscheidungen bekannt. Radio gibt es natürlich auch, aber sowas Schönes wie den Deutschlandfunk gibt es dort nicht. Da beschränkt sich im Prinzip das Radiogeschehen auf Werbung, Grußsendungen und Musik. Dann gibt es Zeitungen, die es sehr, sehr schwer haben, die natürlich viel von Werbung leben. Hochglanzmagazine aller Arten, also Men's Health und Forbes, Kasachstan, sowas gibt es auch. Und dann gibt es natürlich die großen Nachrichtenportale und da ist es einfach wichtig zu wissen, wo man liest. Also es gibt ein paar wirklich gute Journalisten, die solche Portale betreiben, wo man immer so ein bisschen abwägen muss. Ich glaube, die machen immer wieder Zugeständnisse an die Regierung, dass also bestimmte Regierungsmeldungen auch gebracht werden. Und es ist dort aber auch möglich, so ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Die kriegen sicherlich auch immer mal wieder was auf den Deckel von oben, sagen, hier seid ihr zu weit gegangen. Aber es ist so ein permanentes Spiel, wie weit man die roten Linien überschreiten kann. Darf man über die mächtige Familie des Ex-Präsidenten Nursultan Nazarbayev berichten? Also jetzt im Zuge zum Beispiel der Panama oder Pandora Papers, da wurde darüber berichtet, dann wurde sofort die ganze Website abgeschaltet. Das ist also nicht zulässig. Ansonsten kann man dort in jedem Fall auch wichtige Informationen herausziehen. Also ich lese auch bestimmte Online-Portale, wo ich einfach weiß, das sind Informationen, natürlich auch über neue Gesetze oder sowas, aber da kommt auch manchmal so ein bisschen Kritik. Übrigens auch diese Hochglanzmagazine, da sind auch manchmal ganz interessante Wirtschaftsgeschichten drin, zum Beispiel, wo man einen Hintergrund bekommt, was passiert eigentlich gerade in Kasachstan, welche Oligarchen sind gerade wo unterwegs, haben was zu sagen. Also es ist eine Medienlandschaft, die durchaus vielfältig ist, aber mit deutlichen Einschränkungen. Kasachstan befindet sich so auf der Liste der Pressefreiheit oder im Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen immer so im hinteren Mittelfeld. Also das ist staatlich gesteuert. Es gibt keine tatsächliche Medienfreiheit, aber die jungen Journalisten beispielsweise sind auch sehr kreativ, neue Formate beispielsweise auf Instagram, Informationsformate dort zu entwickeln, was auch unheimlich spannend ist zu beobachten. beobachten.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Sie sind ja gerade in Berlin gestrandet, waren über die Feiertage da, versuchen jetzt eigentlich zurück nach Kasachstan zu kommen. Die Flüge wurden teilweise abgesagt. Wie hoch schätzen Sie Ihre Wahrscheinlichkeit ein, in das Land einreisen zu können in den nächsten Tagen?
Ja, also als ich heute Morgen davon erfahren habe, dass mein Flug, der heute nach Almaty gehen sollte, gecancelt ist, hatte ich die Hoffnung, am Samstag rüber zu fliegen. Ich konnte noch umbuchen, aber ich habe jetzt in den letzten 2 Stunden erfahren, dass Kasachstan die Grenze für Ausländer komplett geschlossen hat. Und damit sinken natürlich die Chancen, möglicherweise auch über Kirgisistan, das südliche Nachbarland, einzureisen, was ich jetzt noch erwogen hatte. Also mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes, als hier von Deutschland aus zu beobachten und dann einfach zu schauen, sobald es geht, wieder rüber zu fliegen. Ich hoffe, dass es bald ist, aber ich habe natürlich auch meine Zweifel. Die Leute vor Ort richten sich auch auf einen längeren Zeitraum der Ungewissheit ein und auch der Unsicherheit und auch der Versorgungsengpässe beispielsweise. Ja, das sind so ganz einfache Sachen. Wo bekomme ich Wasser her? Wo bekomme ich das Brot her? Kartoffeln? Das ist ja diese ganzen Versorgungsketten innerhalb so einer großen Stadt wie Almaty mit 3 Millionen Einwohnern. Das ist ja auch vulnerabel. Das ist angreifbar und wird dann unterbrochen durch solche Ausschreitungen.
Edda Schlager, Journalistin und Zentralasien-Expertin über Kasachstan und welche Informationen gerade über die Protestwellen nach draußen dringen und welche nicht. Vielen Dank.
Ja, gerne.